Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Universum ist ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten, auch deshalb, weil wir noch so wenig wissen, dass ziemlich viel denkbar ist. Umso spektakulärer sind die Einblicke, die das James-Webb-Weltraumteleskop gerade liefert. Im Juli haben wir die ersten fantastischen Bilder gesehen, gleichzeitig wurden Terabytes von Daten hochgeladen. Und die scheinen noch ergiebiger, als die Forscher sich erträumt haben. Über eine der ersten Entdeckungen auf einem Exoplaneten namens WASP-39b sprechen wir gleich. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Anfangen werden wir aber hiermit. Sie besitzen ein schlagendes Herz, einen Darmtrakt und ein frühes Gehirn. Kein Leben, wie wir es normalerweise kennen, sondern synthetische Mäuseembryonen, die Forscherteams in Israel, England und den USA aus Stammzellen gezüchtet haben. Die Studie ist heute im Fachblatt Nature erschienen und gelesen hat sie mein Kollege Michael Lange, der jetzt hier im Studio sitzt. Michael, was ist an diesen Mäuseembryonen denn synthetisch?
Ja, so einiges. Natürlich wäre ja ein Spermium befruchtet eine Eizelle und dann wächst in der Gebärmutter ein Embryo heran, so wäre die Natur. Und hier ist es ganz anders. Keine Eizelle, kein Spermium, keine Gebärmutter. Alles wird künstlich in einem Bioreaktor veranstaltet von Wissenschaftlern. Und das Ergebnis ist dann auch kein richtiger Embryo, sondern wissenschaftlich sagt man ein Embryoid, ein embryoähnliches Wesen, das in so rollenden Gläsern heranwächst.
Woraus haben Sie dieses Embryoid denn jetzt gemacht, wenn Sie dafür weder Spermium noch Eizelle verwendet haben?
Dazu brauchen sie dann doch Natur, und zwar jede Menge Natur. Drei verschiedene Sorten Stammzellen haben die Wissenschaftler aus Kalifornien und England jetzt zusammengebracht. Und wichtig ist, dass immer auch embryonale Stammzellen dabei sind. Das heißt, Stammzellen, die aus anderen Mäuseembryonen stammen. Denn diese Stammzellen wissen, wie ein Embryo aussieht. Das wissen immer noch nicht die Wissenschaftler. Und deshalb sagt die Wissenschaftlerin Magdalena Zernika-Götz, die Zellen müssen miteinander reden. Die Zellen treten miteinander in Kontakt, tauschen Botenstoffe aus und dann nach etwa 8 bis 9 Tagen entsteht eine Struktur, die tatsächlich enorm viele Ähnlichkeiten mit einem Embryo aufweist. Und das hat die Wissenschaftler überrascht und auch viele sagen, ah, das ist revolutionär. Einige sagen sogar atemberaubend, weil dieser Embryo wirklich oder dieser Embryoid wirklich embryoähnlich aussieht. Ja, und 8,5 Tage, das ist schon ja über ein Drittel der Entwicklung eines Mausembryos. Der wird normalerweise nach 19 Tagen geboren. Wenn man es auf einen Menschen überträgt, wäre das ein Trimester, also 3 Monate wäre dieser Embryo schon alt.
Und wie sehr ähnelt der künstliche Embryo jetzt einem natürlichen?
Ja, nicht so sehr. Er kommt ihm nahe. Und er hat einige wichtige Merkmale und das ist jetzt neu. Er hat ein schlagendes Herz, das heißt, es ist noch nicht ein richtiges Herz, aber da pumpt schon was. Und das zweite, er hat ein Darmrohr, daraus wird sich ein Darm entwickeln. Und die dritte Sache ist am wichtigsten, die wird ganz nach vorne gestellt von den Wissenschaftlern, ist das Neuralrohr. Und aus einem Neuralrohr entstehen später das gesamte Nervensystem mit Rückenmark und mit Gehirn. Und nach dieser Stufe, nach diesen 8,5 Tagen, da beginnt dann die eigentliche Organentwicklung, die Organogenese. Aber die startet nicht richtig, aber bis dahin geht's.
8,5 Tage. Ich bin über dieses Komma 5 gestolpert. Warum genau diese Zahl?
Das ist eine Durchschnittszahl. Man muss ja auch sagen, die haben es ganz oft versucht, diese embryoähnlichen Strukturen zu generieren, zu erzeugen. Und nur bei 0,5 bis 1% ist es gelungen. Man sieht hier in dieser Wissenschaftsveröffentlichung in der Zeitschrift Nature, wie gesagt, diese tolle Entwicklung, die aussieht wie in der Natur. Aber dazu waren in den Bioreaktoren unglaublich viele Versuche notwendig. Und was dann herauskommt, das ist zwar außerordentlich ähnlich einem Embryo, aber ob es wirklich ein synthetischer Embryo ist, darüber wird in der Fachwelt gestritten. Einige sagen auch, das ist im Grunde genommen eine Embryo-Attrappe. Die sieht aus wie ein Embryo und hat molekulare Daten wie ein Embryo. Aber ein Embryo wäre ja nur dann ein Embryo, wenn sich daraus ein Lebewesen entwickeln könnte. Das ist in diesem Fall nicht geschehen und das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Die Wissenschaftler haben tatsächlich versucht, diesen Embryoiden in eine Gebärmutter einzusetzen und passiert ist nichts. Also es ist kein vollständiger Embryo.
Was macht man damit? Was war das Ziel dieses Projekts?
Ja, das Ziel kann natürlich folglich nicht sein, dass da eine lebende Maus entsteht. weil es zurzeit eben auch nicht möglich ist. Aber die Wissenschaftler sind trotzdem von ihrem Projekt überzeugt. Die sagen, wir können die Embryonalentwicklung ganz genau studieren. Wir können herausfinden, warum die oft in der Natur auch unterbrochen wird. Und wir können da Einfluss nehmen. Wir können kleine Organe züchten, die dann tatsächlich auch für die Transplantation zur Verfügung stehen. Natürlich wäre das nur sinnvoll, wenn es menschliche Zellen sind. Von Mäuseorganen kann allenfalls die Forschung profitieren. Aber bis zur Entwicklung menschlicher Organe ist es noch sehr weit. Und ob ein menschlicher Embryoid überhaupt erzeugt werden soll, ist auch in der Fachwelt sehr umstritten. Die beiden Arbeitsgruppen, die jetzt diesen Schritt gemacht haben, sagen aber, wir haben die Absicht, das zu tun.
In Deutschland ist es definitiv nicht erlaubt, in diese Richtung zu forschen. Aber ganz offensichtlich in Israel, eine Gruppe war aus Israel. Wo ist das überall erlaubt?
Erstmal muss man sagen, in Deutschland wäre es auch erlaubt, mit Mäuseembryonen zu forschen. Das wäre durchaus möglich, sondern an menschlichen Embryonen darf bei uns nicht geforscht werden. Und die Frage in Deutschland und auch in Zukunft in Israel und in England wäre, ob dieses Embryoid tatsächlich ein Embryo hervorbringen kann und damit ein Lebewesen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Frage, ob das überhaupt verboten und eingeschränkt ist.
Es ist gelungen, einen synthetischen Mäuseembryo im Labor reifen zu lassen. Danke, Michael Lange, für die Einordnung. Unzählige Planeten warten im Universum darauf, entdeckt zu werden. Mit einer Reise wird das auf absehbare Zeit nichts, auch nicht zum Exoplaneten WASP-39b, der mit 700 Lichtjahren Entfernung aktuell nicht in Reichweite ist. Aber mit dem James-Webb-Teleskop können wir den Fingerabdruck seiner Atmosphäre fotografieren und viel über Planetengeschichte und Klima dort draußen lernen. Das ganze Spektrum ist noch nicht zu Ende analysiert und schon gibt es die erste spektakuläre Entdeckung. Den ersten zweifelsfreien Nachweis von Kohlendioxid auf einem Exoplaneten. Beteiligt war Professor Thomas Henning vom MPI für Astronomie und von ihm habe ich mir gestern erst einmal erklären lassen, was das für ein Planet ist. WASP-39b.
Das ist also ein Gasplanet, so ähnlich wie der Saturn. Hat eine ganze Menge von Eigenschaften, die sehr ähnlich sind, zum Beispiel die Masse. Aber auf der anderen Seite ist sein Radius größer. Und das kommt daher, dass er angestrahlt wird von diesem Zentralstern und so nahe dran ist. Und man kann sich das so ein bisschen wie so einen Luftballon vorstellen, unter dem man Feuer macht, dann bläht er sich auch auf und ganz ähnlich geht es den Planeten, die zu nahe dran sind an dem Stern.
Ist also sowas wie ein aufgeblasener Riese, den sich James Webb da angeguckt hat und nachweislich erstmals Kohlendioxid in der Atmosphäre entdeckt hat. Warum freut Sie das so?
Ja, man hat schon mit einer anderen Mission, Spitzer, mit einem viel kleineren Teleskop und mit einer viel geringeren spektralen Auflösung gewisse Hinweise da gefunden, aber man war sich eigentlich nicht so richtig sicher. Und jetzt hat man ein Spektrum aufgenommen und die Identifikation ist so sicher, das ist also gar keine Frage mehr. Und jetzt kann man sich überlegen, warum ist es eigentlich so interessant, CO2 zu messen? Da muss man sich nur die beiden Atome anschauen, offensichtlich Kohlenstoff und Sauerstoff. Und man kann aus der Häufigkeit dieser Moleküle herausfinden, wie diese Planeten entstanden sind. Und man weiß jetzt, dass der Planet offensichtlich sehr viele schwere Elemente, die Astronomen reden immer von Metallen, aber sie meinen damit alle Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium, enthalten sind. Und die vorhergehenden Abschätzungen, die gingen von Werten, die weit unter denen der Sonne liegen, bis Werte weit über den Werten der Sonne. Und jetzt wissen wir, dass tatsächlich das ein metallreiches Objekt ist. Und wir müssen nicht mehr debattieren über viele Größenordnungen hinweg, was eigentlich die Anreicherung an schweren Elementen ist in dieser Atmosphäre.
Warum hat es dafür jetzt James Webb gebraucht? Liegt es daran, dass die Auflösung des Teleskops so viel besser ist oder liegt es daran, dass er die besseren oder die passenderen Augen hat für diese Art von Messungen?
Diese Banden von Molekülen, die sind sehr oft im Infrarotbereich und man muss außerhalb der Atmosphäre beobachten. Und das andere ist, dass wir mit dem Teleskop genauer die Linien von dem Hintergrund trennen können, dadurch, dass wir eine höhere spektrale Auflösung haben. Das heißt, je höher diese Auflösung ist, umso einfacher ist es, Linien zu finden. Und diese Kombination, der richtige Wellenlängenbereich, das richtige Instrument Und man muss dazu ja auch noch sagen, das Teleskop ist viel größer als vorhergehende Teleskope, also auch die richtige Empfindlichkeit, diese Kombination, die erlaubt zum ersten Mal überhaupt solche Daten zu sammeln. Und man wird jetzt auch in der nächsten Zeit noch viel mehr sehen, weil man natürlich auch noch den längeren Wellenlängenbereich erschließen wird. Wir haben hier ja nur ein kleines Fenster gesehen, aber James Webb kann über einen größeren Bereich beobachten. Und deshalb gibt es in kurzer Zeit weitere spannende Resultate.
Was zum Beispiel? Also Kohlendioxid ist jetzt auch nicht unbedingt die erste Wahl. Vielleicht gibt es noch andere, die Sauerstoff als Wunsch hätten. Sauerstoff als Indikator für Leben. Könnten Sie das sehen? Könnten Sie Sauerstoffmoleküle in der Atmosphäre sehen?
Ja, ich würde zunächst mal sagen, Kohlendioxid war vermutlich extrem wichtig auf der Erde, und zwar auf der frühen Erde. Wir wissen nämlich mit hoher Sicherheit, dass die Atmosphäre der Erde aus Kohlendioxid und Stickstoff bestand. Und unter diesen Bedingungen muss sich das Leben gebildet haben. Das ist zwar nicht mehr so gut für höheres Leben, aber offensichtlich relativ gut, um zum Beispiel RNA und DNA zu bilden.
Also das Erbmaterial.
Ja, genau. Das heißt also, das CO2 war eigentlich gar nicht so schlecht, offensichtlich, in der frühen Atmosphäre. Wir wissen auch, dass die Venus ein bisschen zu viel davon hat, weil die keine Plattentektonik hat. Die kann also keinen Kreislauf anstoßen. Und die Frage nach Sauerstoff ist eine schwierige. Also wenn man jetzt erwartet, dass wir Hinweise für biologische Aktivität finden, das muss ich wirklich enttäuschen, weil das bedeutet, dass man ganz schwache Banden von Sauerstoff, Ozon, Methan in Kombination finden muss. Und da müssen wir vielleicht doch auf eine Mission warten, die nach James Webb kommt. Also da kann man wahrscheinlich mit James Webb noch nicht dahin vordringen.
Aber Sie gehen davon aus, dass Sie noch viel mehr chemische Substanzen finden werden, die Augen passen. Also Sie haben scharfe, passende Augen, um die Atmosphäre chemisch zu analysieren. Haben Sie selber so ein Bild dafür, was jetzt gerade passiert? Also was an Revolution da gerade passiert durch James Webb, was die Planetengeschichte angeht?
Also ich kann mich erinnern, dass wir vielleicht so vor 10 Jahren eine Tagung hatten in Heidelberg, wo Spektren von früheren Missionen gezeigt wurden. Und es wurde ganz heftig diskutiert, welche Interpretation denn richtig ist. Und man konnte sich eigentlich nicht so richtig einigen, bis man irgendwann zugegeben hat, dass die Daten einfach zu schlecht sind, dass man nicht genügend Informationen herausholen kann. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir bekommen Daten, die einfach fantastisch sind. Und was man ja auch bedenken muss, wir sind eigentlich ja ganz früh in der Mission. Man muss ja auch lernen, wie man die Daten reduziert, wie man sie zusammenpasst. Und dass das so früh schon funktioniert, normalerweise braucht man da doch ein paar Monate dazu, bis man das gelernt hat. Das finde ich einfach wirklich verrückt. Und dazu muss man bedenken, ich bin seit dem Jahr 2000 mit dieser Mission beschäftigt und jetzt staunt man eigentlich nur auch als Wissenschaftler, welche tollen Daten man bekommt.
Sagt Thomas Henning, Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Das James-Webb-Teleskop hat den Gasriesen WASP-39b ins Visier genommen und erstmals in der Atmosphäre eines Exoplaneten Kohlendioxid nachgewiesen. Die Gletscher der Welt gelten schon lange als so etwas wie die Kanarienvögel des Klimawandels. Als vor einigen Jahrzehnten noch darüber gestritten wurde, ob die Temperaturen wirklich steigen, da haben die Gletscher schon unmissverständlich gezeigt, dass sie steigen. Auf der Cryosphere-Tagung in Reykjavik wurden diese Woche nun neue Zahlen vorgestellt und ich versuche jetzt mal etwas konstruktiv ranzugehen an den Beitrag von Monika Seinsche. Eine Botschaft, auch unsere Gletscher haben noch einen Rest Zukunft.
Seit 2 Jahren prangt auf einem isländischen Berg eine Gedenktafel. Ein, so steht es dort, Brief an die Zukunft. Eine Metallplatte mit der Inschrift: Ok ist der erste isländische Gletscher, der seinen Status als Gletscher verliert. In den nächsten 200 Jahren werden vermutlich alle isländischen Gletscher seinem Schicksal folgen. Ähnlich sieht es an vielen Orten der Welt aus.
Wir verlieren derzeit massiv an Eis. Wir verlieren im Moment rund dreimal die Alpenvergletscherung und das jedes Jahr. Und die Gletscher alleine lassen den Meeresspiegel um etwas mehr als einen Millimeter pro Jahr ansteigen.
Michael Zemp leitet den Weltgletscherbeobachtungsdienst an der Universität Zürich. Dessen Aufgabe ist es, Messdaten von Gletschern aus allen Weltregionen zusammenzutragen und auszuwerten.
Es gibt Regionen, die sind stärker betroffen. Das ist zum Beispiel eben die Arktis, wo durch Rückkopplungen mit dem schmelzenden Eis dunklere Oberflächen, eben der Klimawandel verstärkt, sich manifestiert. Dann gibt es andere Regionen, die auch mal kurzfristig, wo es ein bisschen besser ausschauen kann, zum Beispiel im Karakorum, Kunlun, also Richtung China. Da gibt es Gletscher, die sind einigermaßen im Gleichgewicht oder gewisse sogar, die noch leicht vorstoßen.
Dagegen hat sich neben dem Ogg in Island, in Italien der Carrisser-Gletscher aufgelöst, in der Schweiz der Pizol, der Chacaltaya in Bolivien. Und jedes Jahr wird diese Liste länger. Regine Hogg ist Gletscherforscherin an der Universität von Oslo und versucht, in die Zukunft aller Gletscher dieser Welt zu schauen. Dafür speist sie unterschiedliche Klimaszenarien in ihre Gletschermodelle im Computer. Das Ziel der internationalen Klimapolitik ist es zurzeit, den Anstieg der globalen Temperaturen auf unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
Ein solches Szenario würde massive Reduktionen vom Eis weltweit bedeuten. Global gesehen ist es ungefähr 30-40% weniger Eis. Aber es sind Riesenunterschiede regional. Also zum Beispiel in den europäischen Alpen ist selbst bei 1,5 Grad, selbst im optimistischen Szenario, zeigen die Projektionen, dass 80% oder mehr der Masse der Gletscher jetzt verloren werden. Das heißt, die Gletscher werden im Wesentlichen fast verschwinden. Und je aggressiver das Emissionsszenario ist, je höher die Temperaturen in den Alpen, wird praktisch kein Eis mehr sein im Jahr 2100.
So düster die Szenarien sind, haben Michael Zemp und Regine Hogg doch eine gute Nachricht.
Gletscher können sich erholen. Wenn es wieder kühler wird, wieder mehr Schnee fällt, können die Gletscher auch wieder wachsen. Es gibt andere Systeme, die sich nicht mehr erholen können, zum Beispiel die großen Eisschilde Grönland und Antarktis. Also wenn wir sprechen von einem Tipping Point, einem Kipppunkt im Klimasystem, wenn wir da einen gewissen Schwellwert erreichen, werden die sich nicht mehr erholen und wir werden langfristig unwiederkehrbare Schäden in Kauf nehmen müssen.
Denn die großen Eisschilde sind Relikte aus den Eiszeiten und existieren nur noch, weil sie mehrere Kilometer dick und ihre Oberfläche damit in großen, kalten Höhen liegt. Schmelzen sie, sinkt die Oberfläche in Regionen, die so warm sind, dass kein neues Eis entstehen kann. Gletscher dagegen haben ihren Ursprung an den Hängen hoher Berge, die auch in Zukunft noch hoch sein werden.
In der Vergangenheit haben sich Gletscher oft zurückgezogen und sind wiedergekommen. Und es gibt Simulationen, die, wenn man die geringeren Emissionsszenarien, die auch dann eine Reduktion des CO2-Gehalts beinhalten, die zeigen, dass dann nach 100 Jahren die Gletscher auch wieder wachsen können, gerade in den Alpen.
Aber eben nur, wenn die hohen Bergregionen dann immer noch kühl sind.
Es ist nicht nur eine der sensiblen Regionen, wo der Klimawandel verstärkt stattfindet. Es ist auch eine der Regionen, wo die Leute und die Infrastruktur, wo wir sehr nahe am Geschehen leben. Also verglichen jetzt mit irgendwie der kanadischen Arktis oder Alaska, wo ganz wenige Leute leben, sind wir bei uns hier direkt wirklich betroffen. Ich meine, das sehen wir jetzt mit der Dürre im Sommer, das sehen wir mit den niedrigen Flussständen dann in Deutschland. Wir sind sehr direkt von der Geschichte betroffen.
Auf der Gedenktafel für den verschwundenen Gletscher auf Island mit dem eingravierten Brief an die Zukunft stehen noch zwei weitere Sätze. Wir wissen, was passiert und was wir tun müssen. Nur ihr werdet wissen, ob wir es getan haben.
Soweit Monika Seinsche und hier geht es weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
Der Rover Perseverance liefert überraschende Erkenntnisse über den Marsboden, auf dem er fährt. Das Gestein dort könnte vulkanischen Ursprungs sein. Das berichten Wissenschaftler im Magazin Science. Die untersuchten Proben bestünden aus vulkanischen Mineralien sowie Gestein, das typischerweise entstehe, wenn Lava über bestimmte Mineralien fließe. Der Hauptautor der Studie zeigte sich gegenüber dem Online-Dienst space.com überrascht. Der Landeplatz des Rovers, der Jezero-Krater, beherbergte dereinst wahrscheinlich einen See. See. Die Forscher erwarteten also eher Sedimente, wie man sie unter Wasser findet, und kein vulkanisches Material. Zumal es an dem Krater ansonsten keine offensichtlichen Hinweise auf vulkanische Aktivität gäbe. Ein anderes Team hat derweil Radarmessungen des Rovers ausgewertet. Sie offenbaren, dass die Bodenschichten unter ihm nicht waagrecht verlaufen, sondern in einem etwa 15-Grad-Winkel zur horizontalen geneigt sind. Das könnte ein weiterer Hinweis auf Vulkanismus sein. Eine andere Erklärung könnte lauten, dass der Boden hier wiederholt Wassermassen ausgesetzt war, schreiben die Autoren dieser Studie im Magazin Science Advances. Die Untersuchungen könnten neue Hinweise auf die Geschichte des Mars liefern und helfen zu verstehen, wann der Planet bewohnbar gewesen sein könnte. Corona-Schnelltests schlagen bei der Omikron-Variante tatsächlich schlechter an. Diese Beobachtung haben Forscher in kleineren Studien bereits mehrfach gemacht. Jetzt konnte ein Team aus Deutschland sie im klinischen Alltag für Schnelltests von 3 Herstellern bestätigen. Insgesamt nahmen die Wissenschaftler seit November 2020 über 35.000 Proben bei zahlreichen Patienten. Knapp 450 Proben waren laut PCR-Test positiv. Schnelltests schlugen nur bei gut 160 davon an. Diese niedrige Sensitivität ergibt sich daraus, dass die Forscher die Schnelltests auch über eine Woche nach den ersten Symptomen einsetzten, in einer Phase mit niedriger Virenlast, für die die Tests nicht ausgelegt sind. In jedem Fall gab es Unterschiede zwischen den Varianten. Beim Wildtyp zeigten über 40% der untersuchten Schnelltests einen positiven Befund. Bei Omikron jedoch waren es 9 Prozentpunkte weniger, berichtet das Team im Journal of Clinical Microbiology and Infection. Selbst bei hohen Viruslasten schlugen die Schnelltests bei Omikron schlechter an. Eine Frau hat sich wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt mit dem Westnil-Virus angesteckt. Die Infektion ist bei einem Screening nach einer Blutspende aufgefallen, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Es handele sich in dieser Saison um den ersten bekannt gewordenen Fall. 2019 waren die ersten mutmaßlich von Mücken verursachten Ansteckungen in Deutschland bekannt geworden. Im Jahr darauf registrierte das RKI 30 Fälle, 2021 einen. Da die meisten Infektionen unauffällig verlaufen, gehen Experten von einer Dunkelziffer aus. Etwa jeder 100. Infizierte erkrankt schwer. Die Patientin aus Sachsen-Anhalt weise keine Symptome auf. In Fukushima verzögern Roboterprobleme die Aufräumarbeiten. Der ferngesteuerte Roboterarm soll hochradioaktiven Brennstoff aus den beschädigten Reaktoren des Kraftwerks entfernen. Ursprünglich sollten diese Arbeiten bereits letztes Jahr beginnen. Nun teilte die Betreibergesellschaft TEPCO mit, dass man frühestens im März 2024 starten werde. TEPCO begründete den Aufschub unter anderem mit Verzögerungen bei der Entwicklung des Roboterarms. Das Gerät wurde gemeinsam von einem britischen und einem japanischen Unternehmen gebaut. In einer Testeinrichtung südlich des Kraftwerks wird es derzeit angepasst. Bei der Nuklearkatastrophe im Jahr 2011 waren schätzungsweise 880 Tonnen hochradioaktiven Brennstoffs geschmolzen. Höchstwahrscheinlich haben sie sich beim Aushärten mit Teilen der Reaktoren und des Bodenfundaments verbunden.
Sternzeit, 26. August. Hevelius und die vergessenen Sternbilder. Abends leuchtet im Westen der Berg Maenalus, der Cerberus zeigt sich am Südhimmel und im Nordosten steigt das kleine Dreieck auf. So hätte eine Sternzeit im 18. Jahrhundert beginnen können. Heute sucht man diese Figuren auf einer Sternkarte vergeblich. Der Danziger Astronom Johannes Hevelius hat, gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth, diese Figuren an den Himmel gesetzt. In seinem Hauptwerk Firmamentum Sobieskianum, das 1690 erschien, zeichnete das Ehepaar 10 neue Sternbilder ein. Kreative Ergänzungen des Himmels waren damals durchaus üblich. Meist ging es darum, sternarme Bereiche zu benennen. Hin und wieder wollten sich die Schöpfer Förderern gegenüber erkenntlich zeigen. Etwa mit dem Schild von Johann III. Sobieski, dem damaligen König Polens. Doch keineswegs alle neuen Figuren haben überdauert. Auf Maenalus, einem heiligen Berg der Antike, stand einst der Rinderhirte Bootes. Cerberus, der dreiköpfige Höllenhund, zappelte in der linken Hand von Herkules und das kleine Dreieck stand direkt unter dem noch heute bekannten Dreieck. Diese 3 tauchten in späteren Katalogen kaum noch auf und gerieten im Laufe der Zeit wieder in Vergessenheit. Dagegen gibt es 7 Hevelius-Sternbilder noch heute. Den Schild, die Eidechse, den Luchs, das Füchslein, den Sextanten, die Jagdhunde und den kleinen Löwen. Seit 100 Jahren sind keine himmlischen Ergänzungen mehr möglich. Die gesamte Himmelskugel ist in 88 Sternbilder eingeteilt. Leere Flecken gibt es nicht mehr.
Hier geht es gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.